Sie hören 18.20, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk. Und ich begrüße bei uns in der Leitung unseren Kontrafunk-Kollegen und USA-Korrespondenten Colin McMahon. Servus, Colin.
Hörst du mich, Flo?
Ich höre dich sehr gut.
Sehr gut, alles klar. Gut.
Lieber Colin, ich will gar nicht lange Worte zur Einleitung machen. Wir haben uns so viel vorgenommen. Lass uns über die Themen sprechen. Das erste Thema ist der kommunistisch-islamistische Bürgermeister von New York, der Herr Mamdani, der ja angeblich gewählt wurde, obwohl man für die Wahl ja keinerlei ID braucht in New York. Was hat er denn gemacht in seinen ersten Monaten?
Ja, er musste erstmal feststellen, dass die Kasse leer ist, nachdem er lauter Versprechungen im Wahlkampf gemacht hat. Kostenlose Busse sollte es geben, die sollten schneller und pünktlicher sein und noch umsonst. Dann sollte es kostenlose Kitas geben. Er wollte städtische Supermärkte aufmachen, wo alles billiger sein würde. Jetzt muss er nach dem Kassensturz feststellen, dass New York 5 Milliarden Dollar fehlen und daraus so schnell nichts mehr wird.
Was ja erheiternd ist, weil New York ist eine doch sehr große Stadt mit 5 Milliarden Schulden. Wenn ich an die Schulden der Stadt Wien denke, dann ist das ein Klacks. Aber egal, ja, er ist am Boden der Realität angekommen, der finanziellen Realität, die ja im Grunde genommen von seinen Parteikollegen auch verursacht wurde. Viele kommunistische Versprechen, was kann er denn jetzt wirklich realistisch umsetzen davon?
Naja, er muss jetzt erstmal schauen, dass er zu Geld kommt. Sie haben schon angeblich das Sparpotenzial ausgeschöpft. Deshalb muss neues Geld her. Und wie Margaret Thatcher berühmterweise gesagt hat, funktioniert der Sozialismus nur so lange, bis einem das Geld anderer Leute ausgeht. Und das ist jetzt bereits zu Beginn der Amtszeit von Soran Mamdani der Fall. Sein Problem ist es, obwohl er versprochen hat, nur die Reichen zu besteuern und das ordentlich, das gar nicht in seiner Entscheidungskompetenz liegt, sondern bei der Gouverneurin von New York, vom Bundesstaat New York, Kathy Hochul. Und die ist da gar nicht so begeistert von seinen sozialistischen Plänen, obwohl sie Demokratin ist. Das heißt, Mamdani bleiben nur die Instrumente, die ein Bürgermeister von New York hat. Das heißt, einerseits auf das Tafelsilber zurückgreifen. Es gibt einen Notfonds für Rainy Day, also das für harte Zeiten von ungefähr 900 Millionen Dollar, das er anfassen kann. Dann ein Rentenfonds für 200 Millionen Dollar, das er auch plündern will. Natürlich zu Lasten der Rentner in New York gehen wird. Und dann überlegt er sich, die Grundsteuer zu erhöhen, die bereits jetzt unglaublich teuer ist in New York. Also man muss sich vorstellen, wenn man eine Wohnung in Manhattan besitzt, die gut und gerne 1 Million oder mehr Dollar kostet, dann muss man im Jahr 50 oder 60.000 Dollar Grundsteuer zahlen. Und das jedes Jahr für eine Wohnung, die man bereits gekauft hat. Also das ist schon enorm und das will er jetzt nach oben schrauben. Und da haben wir wütende Häuslebesitzer aus Harlem sogar gesehen, die sich dagegen wehren, da dermaßen vom Bürgermeister geschröpft zu werden.
Das wäre auch meine erste Frage an dich gewesen. Wie nimmt eigentlich die Bevölkerung das auf? Er hat ja eigentlich versprochen, er will sich das Geld nur von den Reichen holen, er will Reichensteuern einführen. Letztendlich greift er aber allen in die Tasche. Wie kommt es an bei den Menschen?
Ja, das Problem ist, dass man überhaupt, um in New York leben zu können, einigermaßen per Definition reich sein muss. Also ein normaler Arbeiter in New York braucht schon mal 120.000 Dollar im Jahr, um überhaupt mit Miete und Lebenshaltungskosten klarzukommen. Das heißt, die sind im Prinzip alle reich. Das haben sie bei der Wahl wohl nicht so ganz verstanden. Und die Superreichen, die Milliardäre, die wandern halt jetzt nach Florida aus. Zurück bleibt der Mittelstand und der muss das dann alles bezahlen.
Es gibt ja einige andere Themen für Mamdani. Er scheint einen sehr merkwürdigen Zugang zur Rechtsstaatlichkeit zu haben. Er hat vor kurzem auch gesagt, er möchte die Gefängnisse leeren. Und es gab einen konkreten Vorfall, da hat jemand in Tötungsabsicht, ist der auf einen Polizisten losgegangen. Mamdani hat aber den Täter im Gefängnis offensichtlich besucht und nicht den verletzten Polizisten. Also das ist schon sehr befremdlich. Wie kann man das verstehen?
Ja, das ist natürlich dieses Programm der linken NGOs von Defund the Police. Mamdani hat jetzt angekündigt, 5000 Polizisten entlassen zu wollen und dabei Millionen in Genderbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte und solche Behörden zu stecken. Und da rebelliert jetzt schon die Polizeigewerkschaft natürlich, weil die Verbrechen in New York sind auf einem Höchststand, den es seit den 80er Jahren nicht mehr gab. Und da braucht man natürlich mehr Polizei und nicht weniger.
Aber auch da die Frage, gibt es da keine Stimmen aus der Bevölkerung oder mehr Aufstände? Warum gehen die nicht demonstrieren? Eine Stadt wie New York, da kann man der Polizei nicht das Geld wegnehmen.
Ja, das wendet sich natürlich schnell. Es gibt so Zeitungen wie die New York Post, die war noch nie ein Freund von Mamdani, und jetzt thematisieren die jeden Tag genüsslich sein Scheitern. Also wenn es den Leuten ans Geld geht, dann hört die Freundschaft auf, bekanntlichermaßen. Und da wird werden die Flitterwochen von so einem Mamdani sehr kurz gewesen sein.
Nächstes Thema, ihm wird ja auch Antisemitismus vorgeworfen, eine Nähe zu Islamisten. Wie hat sich das ausgewirkt in den ersten Wochen?
Ja, Mamdani ist jetzt zu Beginn des Ramadan in einer Moschee aufgetreten, die anscheinend eine Verbindung zum islamischen Regime hat, eine schiitische Moschee, die von einer Gruppe mitfinanziert wird, die mit dem Iran zusammenhängt, und hat da rührselig erzählt, wie toll er das findet, jetzt als erster muslimischer Bürgermeister vom Iran zu Beginn des Ramadan in einer Moschee auftreten zu können. Und dann hat der Imam die Predigt angefangen und sich darüber gefreut, dass der Mahdi, der Messias der Schiiten, bald zurückkehren wird und die Ungläubigen mit dem Schwert richten wird. Also das ist der New Yorker Bürgermeister. Und da beginnen sich schon die Juden auch mit einer Demo kenntlich zu machen, zu sagen, wir lassen uns hier nicht vertreiben. Das ist immer noch neben Jerusalem die größte jüdische Stadt der Welt. Und da wird es auch einiges an Gegenwehr geben.
Letztendlich hat ihn ja angeblich auch die jüdische Bevölkerung gewählt, wobei er in einem Bereich in den USA ist, wo das mit den Wahlen ja nicht so ganz genau genommen wird. Da braucht man ja keine ID, keinen Ausweis offensichtlich, um abzustimmen. Und da gibt es jetzt wieder eine neue Anekdote. Und zwar versinkt New York ja gerade in einem Schnee- und Wintersturm. Und um helfen zu dürfen, freiwillig helfen zu dürfen, hier Schnee zu schaufeln, muss man mehrere IDs vorweisen. Was weißt du darüber?
Ja, also genau, das Bezirksamt von New York im Prinzip hat aufgerufen, hat nach Freiwilligen gerufen, die beim Schneeschippen helfen. Aber Voraussetzung war, dass sie zwei Formen des Ausweises und ihre Sozialversicherungskarte mitbringen. Also im Prinzip drei Ausweise, die für die Wahl explizit nicht gefordert werden. Also man kann in New York zum Beispiel mit einer Stromrechnung kann man sich zur Wahl melden. Und das ist natürlich kein Nachweis über die Staatsbürgerschaft, und diese Probleme sind einfach hausgemacht, ne? New York ist ja auch eine sogenannte Flüchtlingsstadt, die also mit ICE nicht zusammenarbeiten. Wir haben auch keine ICE-Einsätze in New York gesehen. Und sowas treibt natürlich die Mieten nach oben. Die Stadt New York hat sich verpflichtet, allen Migranten, die da vor der Tür stehen, eine Wohnung zu stellen. Das heißt, die wohnen in Hotels. Ja. Es gibt ungefähr 1000 Hotels, die jetzt in New York mit Flüchtlingen voll sind, für einen Kostenfaktor von 1,5 Milliarden im Jahr. Und sowas treibt natürlich auch die Mieten nach oben, wenn man unbegrenzt Leute ins Land lässt und dann der Staat dafür aufkommt, dann geht es natürlich zu Lasten der Bürger, nicht nur, weil sie das bezahlen müssen, sondern auch, weil für sie die Grundstückspreise steigen.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, es wird nicht so einfach sein, so einen Bürgermeister wieder loszuwerden. Meistens sitzt man eben die Amtszeit ab, zähneknirschend. Lassen wir uns überraschen. Wir werden auch noch öfter in dieser Sendung darüber sprechen. Ein zweites Thema haben wir uns vorgenommen für heute. Und zwar sind das die Zölle des Donald Trump. Die Mainstream-Medien waren ganz aufgeregt, weil ein Richter gesagt hat, nein, so geht das nicht. Diese Zölle sind nicht rechtens, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Donald Trump hat im Grunde genommen gesagt, naja, dann nehmen wir eine andere Rechtsgrundlage dafür und hat die Zölle wieder erlassen. Wie ist das genau zugegangen?
Ja, das war sogar das Supreme Court, der oberste Gerichtshof in Amerika. Sechs Richter von neun haben so geurteilt, unter anderem drei Konservative, angeblich Konservative, die von Donald Trump ernannt wurden. Aber die Minderheitsmeinung der drei konservativen Richter, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas und Samuel Alito, hat es auch in sich. Kavanaugh hat auf 130 Seiten diese Meinung des obersten Gerichts gegeißelt und gesagt, natürlich hat der Präsident das Recht, Zölle zu verhängen. Hier unter dem Notstandsgesetz, wie das im April gemacht wurde. Und es gibt daneben noch 5, 6 andere Gesetze, unter denen er ermächtigt ist, Zölle zu verhängen, im Fall von Handelsungleichheiten zum Beispiel, was laut Donald Trump natürlich der Fall ist, oder im Verteidigungsfall und so weiter. Also Scott Bessent, der Finanzminister, so ein bisschen wie Trumps Geheimwaffe in dieser Regierung, der seit 30 Jahren im Devisenhandel sehr, sehr erfolgreich war, der sogar mit George Soros in der Firma zusammengearbeitet hat, der hat am Freitag gleich gesagt, wir werden überhaupt nichts ändern, wir nehmen einfach die anderen Paragraphen her, die uns ermächtigen, solche Zölle zu verhängen, und natürlich darf der Präsident Zölle verhängen, das haben ja auch schließlich Joe Biden und Barack Obama auch gemacht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es da Beispiele gibt in der Vergangenheit, zum Beispiel von demokratischen Präsidenten, die ebenso ihre Macht als Präsident ausgenutzt haben, um Zölle zu verhängen. Gibt es da was Konkretes?
Ja, ja, natürlich. Barack Obama hat Zölle gegen chinesische Autoreifen verhängt, gegen chinesische Solarpaneele. Joe Biden hat 100%ige Zölle auf chinesische Elektroautos verhängt. Also natürlich ist das ein Mittel der Staatskunst, und das wird jetzt nur im Falle von Donald Trump skandalisiert. Er macht es natürlich auch zum Zentrum seiner Politik, aber ist auch ja sehr erfolgreich damit. Das Weiße Haus rühmt sich, Investitionen von fast 10 Billionen Dollar nach Amerika geholt zu haben. Von Golfstaaten, aber auch von großen Firmen wie Apple und so weiter. Die sind alle auf der Webseite des Weißen Hauses ausgelistet, und sie holen die Jobs zurück nach Amerika, und wenn Jobs ins Ausland gehen, Firmen ins Ausland abwandern, weil sie denken, dort ist es billiger, dann werden die eben besteuert, und das wäre eine Politik, die uns in Europa ja auch gut stehen würde, wenn die Firmen hier reihenweise aus Deutschland zum Beispiel abwandern, dann bräuchte man vielleicht eine Regierung, die sagt, nein, nein, wir wollen euch im Land halten, wir wollen, dass die Firmen hier bleiben, und wenn ihr abwandert, dann wird es für euch nicht billiger, sondern teurer.
Diese Zölle scheinen ja wirklich ein sehr mächtiges Instrument zu sein. Ich glaube, mich zu erinnern an manche Themen, die heiß diskutiert wurden außenpolitisch. Dann sagte Trump so, und auf dieses Land gibt es jetzt 20% extra Zölle, und auf einmal hat es einen Willen bekommen. Kennst du da ein konkretes Beispiel?
Ja, das hat ja bei Grönland im Prinzip sehr gut funktioniert. Das als Investmentstrategie entdeckt. Jemand hat das mal im Internet beschrieben. Also Trump kündigt seine Zölle immer am Wochenende an, damit die Märkte nicht zu sehr gefährdet werden. Aber sobald die US-Märkte dann aufmachen am Montag, oder wenn am Montag ein Feiertag ist, am Dienstag, dann stürzen die Kurse erstmal ab. Da kann man kaufen. Und meistens hat sich das Ganze innerhalb von 10 Tagen geklärt. Trump hat meistens seinen Willen bekommen und die Zölle werden doch nicht in voller Härte durchgezogen, und dann steigen die Aktien wieder. Also ich kann das jedem Kontrafunkhörer nur empfehlen. Von Trump lernen heißt siegen lernen.
Vielen Dank, lieber Colin. Wir hörten unseren Kontrafunk-Kollegen und USA-Korrespondenten Colin McMahon zu den aktuellen USA-Themen, zur Performance des New Yorker Bürgermeisters und zu den Zöllen des Donald Trump. Herzlichen Dank.